Kultur laut. Der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Laut gedacht. Eine Gesprächsreihe über Kunst, Kultur und Themen, die uns bewegen. Herzlich willkommen zu Kultur laut, unserem Podcast.
Alexander, danke, dass du da bist.
Darf heute bei Erwin Steinhauer sein.
Servus.
Ich bin draufgekommen, dass unser Name total viel miteinander zu tun hat. Nicht nur der Hauer, der ja vorkommt. Und bei deinem Sohn habe ich gelesen, dass sich sein Großvater einmal Hauer Stein genannt hat.
Ja, mein Vater, der gemalt hat, hat sich Hauer Stein genannt. Ja.
Das fand ich natürlich schön, so als Anker für uns zwar. Und lustigerweise bin ich dann draufgekommen, dass meine Mutter von einem Bauernhof kommt, der Steiner Kasten hat. Also Aha. da ist schon Steiner und Hauer.
Ja.
Also wir messen beieinander sitzen.
Ja.
Und wir wollen ja zumindest den Gästen, die Wachau in Echtzeit besucht hätten und dich als HC Atmen-Interpret kennengelernt oder wieder erlebt hätten, weil du hast ja schon das eine oder andere Atmen-Programm bei uns gebracht, einfach ein kleines Weihnachtsgeschenk machen mit dem Gespräch mit dir. Und im Einlesen ist mir eine Anekdote untergekommen, wo ich gar nicht weiß, ob sie wirklich stimmt, ob sie anekdotenhaft ist, aber auf einer Website steht, die dich feiert mit alles Gute, dass es am 24. Dezember 1950 ein Blackout gab.
Stimmt.
Das war lebensentscheidend.
Das war noch keinen Fernsehapparat gegeben. Und 9 Monate später, am 19. September, ist das Ergebnis dann auf die Welt gekommen. 14 Tage zu spät. Ich bin immer spät dran. Aber das war der Stromausfall am 24. Dezember 1950. Ich danke sehr unserer Stadt der Energie, dass es den gegeben hat.
Das ist so eine schöne Geschichte. Ich habe so lachen müssen. Jetzt erst recht um die Zeit, aber in der Blackout-Panik und allem merkt man, was Schönes, was Bereicherndes auf die Welt kommt. Und dann habe ich noch einen zweiten und dann her mit den privaten Anknüpfungspunkten auch schon auf. Wir waren beide Ministranten, habe ich gelesen, du im 9. Bezirk.
Zu den 14 Nothelfern.
Zu den 14 Nothelfern. Hat dich das Ministrieren geprägt?
Naja, für mich war das schon eine richtige Theateraufführung, weil ich habe viel erlebt in dieser Kirche. Erstens war das eine sehr schöne Zeit und zweitens hat es immer unter uns Kindern einen großen Streit gegeben, du wirst das nachvollziehen können, wer links macht und wer rechts macht. Wer kann schöner leiten? Wer will näher für die Kommunion bei dem Mischen von Wasser und Wein sein und wer tauscht dann den Wein gegen Wasser aus? Und solche Sachen hat es gegeben, solche Diskussionen hat es gegeben. Und die schlimmste Geschichte dieser Zeit war, dass ich einmal den Streit mit links-rechts gewonnen habe, durfte rechts machen, also die ganze Wandlung, die Vorbereitung mit dem Wein, wo man ganz schnell einen Schluckel genommen hat, bevor man das hergekriegt hat. Waren die Weine nicht vorbereitet auf der rechten Seite des Altars und ich musste hinausgehen in die Sakristei. Und wie ich die Sakristei dir zugemacht habe, haben mich zwei Kollegen gehalten, haben mir das Gewandel runtergerissen und der andere ist für mich ausgegangen und hat dort weitergespielt. Das war die erste Geiselnahme wegen beim Ministrieren. Das hat mich sehr beeindruckt, das konnte ich lange nicht vergessen. Und das Zweite war, wenn man mit den Weihrauchkesseln die ganze Kirche bis ins Mittelschiff gegangen ist. Und ich habe das so gern gerochen, den Weihrauch. Das war sicherlich mein erstes Drogenerlebnis.
Also das erste Umbesetzungserlebnis und das erste Drogenerlebnis.
Ja, in der Kirche.
In der Kirche.
Und dann Musik. Und dann die ersten Jazzmessen. Herrlich, weil man singen durfte und hat einen Hall von der eigenen Stimme gehört. Das hast du daheim nicht, wenn du im Badezimmer. Das ist schon gut.
Ja, ich bin da auf einen Namen gestoßen, der bei uns daheim immer wieder auftaucht ist. Lustigerweise, und ich habe wirklich lachen müssen, weil mein Bruder war lange und ist noch immer bei Kolping.
Ja.
Und hat immer in höchsten Tönen von Ludwig Zack gesprochen.
Jesus, der Pater Ludwig, ja.
Und offenbar war das ein prägender Mensch für die, weil die Internatszeit, auch Klosterschule war, oder nicht Internatszeit, die Schulzeit, war ja trotzdem eher noch von Strenge geprägt, aber offenbar die Jazzmessen und Ludwig Zack dann ein inspirierender Mensch, anders oder revolutionärer zu denken, freigeistiger zu sein. Stimmt es so? Oder?
Der Ludwig war ein sehr fescher, junger Kaplan bei uns in der Pfarrkirche zu den 14 Nothelfern in der Marktgasse. Und wir waren eine sehr enge Gruppe von jungen Menschen, die sehr viel am Wochenende auch zusammen gemacht haben. Wir haben Ausflüge gemacht, wir haben Theater gespielt. Und der Ludwig hat uns irgendwann eingeladen, er wird jetzt im benachbarten Kolpinghaus in der Alternstraße Präses dort werden und wir sollen da raufkommen und unsere Jugendaktivitäten im Kolpingverein machen. Und plötzlich gab es da oben viel bessere Instrumente. Es gab einen Raum, wo man üben, proben hat können. Und es gab einen riesigen Veranstaltungsraum, wo die 5-Uhr-Tees abgehalten wurden, wo ich meine ersten Theaterstücke inszeniert habe, zum Beispiel Anton Wilkans in Ewigkeit Amen. Und das haben wir in kleinen Kreis dort, also nur Freunde und Familie, haben wir diese Sachen zur Aufführung gebracht. Aber das war schon für mich der Beginn, wo die Glut, die in mir immer seit meinem 5. Lebensjahr so vor sich hingeklost hat, bei den ersten Schulaufführungen, ein bisschen zu einem kleinen Feuer geworden ist. Und da hat dann Präses, der Ludwig, ganz großen Anteil. Und ich bin froh, dass wir fast bis zum Schluss miteinander Kontakt hatten. Er hat ja dann hier einige Häuser geleitet in Wien, wo sowohl alleinstehende Mütter mit ihren Kindern und alte Menschen in einem Haus gewohnt haben. Und das habe ich eine wahnsinnig schöne Idee gehalten. Und da habe ich ein paar mehr Lesungen gehabt. Und dann haben wir uns nach in diesem langen Leben noch einmal zusammengefunden, haben miteinander reden können. Ich habe sehr gute Gedanken an den Ludwig. Wo ist der Ludwig? Der Ludwig ist in der Schweiz.
Den Feuer loderte oder begann, wie du jetzt gerade gesagt hast. Und dann, ich sehe dich ja immer so als wirklich der Grand Seigneur des Theaters. Für mich, also wirklich eine Person, wo ich mich heute noch weiß, wie ich die kennengelernt habe, weil es für mich so ein berührender Moment war. Du hast aber gar nicht mit dem großen Theater angefangen, sondern du hast mit Kabarett angefangen.
Mit 5 habe ich doch mit Theater
begonnen. Ach so, mit 5 hast du mit Theater
mit begonnen. Mit 5 habe ich dann mit Theater begonnen in der ersten Klasse. Ich habe gespielt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr.
Gut. Aber bevor du das Burgtheater oder die Salzburger Festspiele erobert hast, bist du in die Kleinkunst gegangen.
Ja, als Rettung vor dem Studium.
Als Rettung vor dem Studium.
Ich habe Geschichte Germanistik studiert und habe dann dissertiert und bin 2 Jahre lang nur in staubige Archive, Haushof und Staatsarchiv, Quellenstudium, Nationalbibliothek herumgesessen und habe über eine Biografie geschrieben, auf Vorschlag meines Dissvaters, Erich Zöllner, über Gotthard Freiherr von Buschmann, der unter dem Namen Egin Hart Streitschriften 1848 veröffentlicht hat. Ja. Und noch dazu ein Freund von Franz Grillparzer war. Und dem Grillparzer immer Briefe geschrieben, dass er sich doch endlich für ihn und seine literarischen Sachen einsetzen, damit die auch am Burgtheater gespielt werden. Aber die waren nicht von der Qualität und der Grillparzer hat ihm nicht geholfen, dass seine. Jedenfalls, der war kein besonders wichtiger Mann. Und mitten am Ende meiner Dissertation ist man dann eigentlich draufgekommen, dass es vollkommen sinnlos ist, was ich da mache. Ich will weder in Unterrichten gehen, obwohl ich teilweise schon bei Wagerl war in der Wasserkasten und habe schon Kinder unterhalten. Wenn die Lehrer Supplierung hatten, habe ich die Stunden übernommen, aber da haben sie natürlich nichts gelernt, sondern wir haben ein Hetz gehabt. Aber ich wollte nie in die Schule gehen, aber mir hat das auch schon interessiert von, von, im Sinne von einem Theater oder von einem Alleinunterhalter. Das der Lehrer, der, so etwas kann der Lehrer ja auch sein, wenn er sich mit seinen Kindern gut versteht. Und dann plötzlich habe ich den Erich Demmer getroffen. In der letzten Phase meines Studiums. Der Erich war auch genauso frustriert wie ich. Und dann haben wir uns da ganz in der Nähe in der Radstraße 26 im Sommer täglich beim Heurigen getroffen. Haben natürlich nur steiles Mineralwasser getrunken, mit einem Sommerspritzermäßig mit ein bisschen an Heurigen rein. Und haben dort in einem Monat ein Kabarettprogramm geschrieben, ohne zu wissen, dass das jetzt Kabarett ist. Wir haben Blackouts geschrieben, Liedertexte, Monologe, Szenen und hatten 3 Stunden Programm plötzlich beisammen. Und dann hat der Erik gesagt, na, was machen wir jetzt damit? Ich gesagt, er kennt einen, der einmal eine große Karriere gemacht hat, aber um den es jetzt schon ein bisschen ruhiger geworden ist, und zwar den Wolfgang Teuschl, der Jesus seine Haberer, über die Bibel übersetzt hat. Mit diesem Material, das wir hatten, sind wir zum Wolfgang gegangen, in die Frankenberg-Gasse, und gesagt, Herr Teuschl, schauen Sie noch das mal an. Und der hat gesagt, ja, der hat das durchgelesen. Und gesagt, ja, ist eh nicht schlecht. Na, ein paar Sachen könnte man schon noch anders machen. Und hat angeboten, dass er seine eigenen Sachen, die er damals schon hatte, nämlich satirische Kochrezepte, Abgeordneter im Schlafrock und solche Sachen, Journalisten im Blätterteig und so, das ganz, ganz witzige Sachen, die haben wir dazu genommen und haben das erste Programm gemacht. Habt 8 Gebote, hat das geheißen, war natürlich stramm links und hatte im September 1974 im Atlantis, Ecke Operngasse, Fallmanngasse, oben war ein Prostituiertenlokal, im Keller waren wir, haben wir das zu Aufhören gebracht. Und da hat es eigentlich begonnen. Ich bin von zu Hause ausgezogen. Ich habe plötzlich mit dieser Arbeit mehr verdient, als mir mein Vater Taschengeld gegeben hat. Und ich bin zur Mutter meiner großen Kinder gezogen.
Die Mutter deiner großen Kinder, aber trotzdem Kleinkunst. Ich war jetzt nur ein Kalauer. Aber ich denke jetzt oft noch, also wenn ich mir denke, zum Beispiel für mich eine wirklich prägende literarische Gestalt, die aus der Kleinkunst kam Jura Seufer, der mir wirklich unglaublich taugt. Du hast selber Herr Korl gespielt.
300 Mal.
Was ist für dich die Kraft von dieser Kleinkunst? Das heißt ja so ein bisschen, du bist quasi auch der Wegbereiter des modernen österreichischen Kabarets. Was ist für dich... Also wo hat das seine Kraft, wo hat es seine Berechtigung? Ich tue mir mit Comedians immer total schwer. Aber wo ist ihm die Kraft der Kleinkunst für dich?
Ich glaube, die Kraft der Kleinkunst, wie ich sie oder wie wir sie, der war ja nicht der Einzige, wie wir sie damals verstanden haben, war, dass wir durchdrungen waren von dem Gedanken, wir können mit dem, was wir machen, irgendetwas ändern. Wir können zumindest Zweifel bei den Menschen sehen. Wir können zu einer besseren Welt kommen. Und das ganz ehrlich, es wirklich so zu meinen, wie man spürt. Also wir haben nicht vorgegeben, großes Theater zu machen. Und wir haben nicht untertrieben, indem wir gesagt haben, wir machen platte Kalauer, Klammer auf, Comedians, Klammer zu. Sondern wir wollten etwas damit. Wir haben 74 Sketches gemacht, unter anderem auch Zart, John im ORF, über Pinochet und über Chile. Das hat da im Grunde genommen überhaupt niemanden interessiert. Uns hat es schon interessiert. Weil Thema Diktatur, Faschismus für uns in unserer Gedankenwelt prägend war. Und weil sich genug Leute dann wirklich dafür auch interessiert haben. Und das hat zum Beispiel bei Kabarett Kai, wo wir begonnen haben, in der Urfassung, in der Urzusammensetzung sind die Leute oben gestanden, bis auf die Straßen hinauf, um Tickets. Bis wir dann von der MA7 abgestellt wurden, weil das Kabarettlokal keine Lizenz für Kabarettaufführungen hatte und Varieté. Das muss dann so etwas sein, dass man auch Kleintiere hinunterbringt und Elefanten und so. Das war damals das Argument der MA7, dass die Lokalität dieses Kellerlokal unsicher wäre. Und dann sind wir dann nach sehr vielen Vorstellungen, mussten wir dort ausziehen und sind dann so in Häuser der Begegnung abgewandert, wo es nicht mehr so schön war und so. Aber das war der Beginn, 1974.
irgendwann kam dann doch das Theater auch dazu. Ich finde das so spannend, weil eben, wenn ich sage, du bist für mich einer der Grands Seigneurs, findet man bei dir keine Ausbildung. Ich habe dort studiert, habe das Max-Reinhardt-Seminar besucht. Dein Sohn hat dann schon die Schauspielschule gemacht.
Der Ältere.
Hast du irgendwie dann im Dialog mit ihm, ihr habt jetzt ein Stück miteinander gemacht, auch miteinander geschrieben, es sind ganz andere Herangehensweisen, denke mal jetzt einmal, oder Sozialisationen zum Theater. Wie näherst du dich deinen Rollen? Sicher ganz anders als dein Sohn, weil er das auch wahrscheinlich mit einem unglaublichen Überbau dazu gekriegt hat. Was reizt dich an Rollen? Wie war dein Hineinsteigen oder hineingesaugt werden auf die Bühne, die dann nicht mehr Klangkunst ist, sondern zu fremden Texten, zum Darstellen?
Lass mich zurückgreifen, warum ich nicht auf Schauspielschule, auf irgendeine Ausbildung zurückgreifen kann. Wie wir die ersten Vorstellungen im Atlantis hatten und der Felix Rotholz, ein Diamantenhändler verheiratet mit Brigitte Neumeister, sich in unsere Vorstellung verirrt hat, sofort den Gerhard Bronner, seinen Freund, angerufen und gesagt, du, da habe ich ein paar Leute gesehen, schau dir die mal an. Dann kam der Bronner zu uns ins Atlantis, ging in der Pause, was uns sehr irritiert hat, bis er uns dann eingeladen hat in die Fledermaus und sich dort entschuldigt hat. Er musste früher weggehen, weil er die Fledermaus aufsperren musste. Und da war einer der prägendsten Sätze, an die ich mich erinnern kann, von ihm, dass er gesagt hat, wie gesagt, du darfst nie in eine Schauspielschule gehen. Du lernst dazu, wenn du mit Leuten spielst, aber geh nie in eine Schauspielschule. Jetzt waren die Schauspielschulen damals vielleicht noch nicht so weit entwickelt, wie sie jetzt sind. Man kann ja der Wertigkeit einer Krausschule oder eines Reinhardt-Seminars nicht den Wert absprechen. Aber damals war es so, dass man eher, wenn jemand ein Talent gehabt hat, sagt, schau zu, hör zu, du bist musikalisch, das ist die Basis für vieles in unserem Beruf. Lass dich nicht verbilden. Und so habe ich dann irgendwie learning by doing, zum Beispiel die ersten Jahre, wie ich dann 82 ins Burgtheater engagiert wurde durch einen Zufall, weil da kam Manfred Wegwerth, der mit Bert Brecht noch viel zu tun hatte, und der hat gesagt, er hat immer in seinen Inszenierungen einen Kabarettisten. Ich habe immer einen Kabarettisten dabei. Und der hat inszeniert Wallenstein mit dem Michael Helter, mit der Silvia Lukan. Und da gibt es am Anfang eine ganz kleine Rolle, der Trompeter. Und dann hat mich der damalige Chefdramaturg des Hauses, Dr. Reinhard Urbach, angerufen, der mich knapp davor gesehen hat in einer Kellerbühne, Remokus, Strategie eines Schweines, hat der Rudi Jusitz inszeniert mit der Emmy Werner. Habe ich angerufen, ob ich nicht kommen würde und einmal vorsprechen würde. Und dann bin ich dorthin gegangen, habe den kennengelernt, der mochte mich. Und dann habe ich die erste Rolle am Burgtheater bekommen und der Dr. Wondrak, der damalige kaufmännische Direktor, gesagt, Herr Stein, ich bitte Sie, Sie dürfen im Ensemble nicht sagen, dass Sie keinerlei Prüfung haben. Ich bitte Sie, darauf Rücksicht zu nehmen, weil das am Burgtheater offensichtlich nicht üblich war, dass man ungeprüfte Leute nimmt. Und so kam mein erstes Engagement am Burgtheater zustande. Meine ersten Worte waren, es ist wieder was im Werke. Und dann Wegwerth hinten bei der Probe und gesagt, Herr Steinhauer, ich bitte Sie, können Sie das etwas anders sagen? Und ich habe gesagt, ja, wie hätten Sie es gern? Sagen Sie, es ist wieder was im Werke. Und dann habe ich ihn imitiert und habe das genauso gemacht, wie er es mir vorgemacht hat. Und er hat gesagt, nee, machen Sie so, wie Sie wollen. Das war meine erste Rolle im Burgtheater 1982. Und da blieb ich dann bis 1988. Deine eigentliche Frage war, wie ich an Rollen herangehe. Die letzte Geschichte, die ich mir erinnern kann, war ein Gespräch mit dem Herbert Föttinger, als er mich, nachdem ich von der Josefstadt weggegangen bin, wir sind noch unter der Leitung von Otto Schenk war, und der Herbert kam auf die Idee, mich wieder zurückholen zu wollen, 2007. Er hat gesagt, was willst du spielen? Habe ich gesagt, Herbert, ich möchte nicht die 100. Interpretation einer Figur bei dir im Theater spielen, die man schon von so vielen anderen wunderbaren Kollegen, ob das jetzt Qualting oder Moser oder irgendwas, schon Heine Schweiger schon gesehen hat. Ich will etwas machen, was gesellschaftlich für mich wirklich relevant ist, was brennt. Und da kam er dann auf die Idee, mir das Fest anzubieten, wo ich diesen Vater spiele. Du kennst das Stück. Und das war mein Wiedereinstieg in die Josefstadt. Und diese Sachen haben mich bis heute gereizt. Das allerletzte war ein Turin-Stück, aber davor habe ich etwas gespielt, der Vater, wo jetzt Anthony Hopkins den Oscar bekommen hat. Aber das war die österreichische Erstaufführung und der Florian Zeller war auch da und war sehr begeistert und man dachte, wieso spielt jetzt der Anthony Hopkins? Das verstehe ich jetzt gar nicht.
Ja, wahrscheinlich wegen Englisch. Ja. Aber ich meine, das Schöne ist, du hast ja überhaupt keine Berührungsängste gehabt, Schwabenitzky-Filme zu machen, wirklich Entertainment auch im Film.
Schwabenitzky-Filme?
Na, aber du hast ja auch die leichte.
Ja, man muss ja leben von
was. Ja, genau, man muss ja leben von was, ja. Aber
Schwarzenberg,
Entschuldige, ja, kurzer.
Großer Unterschied.
Ja, großer Unterschied. Du warst ja auch nicht eben neben den, wenn du sagst, du willst was machen, wo das brennt, ja, war der Entertainment trotzdem offenbar nicht nur, weil man davon leben will, hast das gern gemacht, weil wenn man diese Filme sieht, merkt man trotzdem in Erwin, wie er lebt und lebt und Spaß hat.
Naja, das war die Zeit, wo der Xaver Schwarzenberger noch mit der Uli Schwarzenberger so ein wunderbares Paar war. Und die Uli hat tolle Drehbücher geschrieben. Also ich bin total verblüfft, dass so Filme wie Palmenbaum oder Singlebells heute nach wie vor von 100.000 Menschen jedes Jahr gesehen wird. Und das ist nicht nur eine Wiederholung, das ist heuer sind in allen Fernsehprogrammen an die 12 Wiederholungen. Und da denkt man, man muss schon irgendeinen Nerv getroffen haben. Und dafür geniere ich mich auch für die Filme nicht. Und ich habe das wahnsinnig gern gespielt. Und das wird wahrscheinlich weitergehen. Das wird sicherlich, das hat so einen, mittlerweile so einen Kultstatus erworben wie Dinner for Two oder irgend sowas. Und die beste Reaktion war, warum man es vielleicht, wie man es vielleicht erklären war, dass am Tag der Ausstrahlung, nächsten Tag beim Einkaufen, mich eine Dame fast attackiert hat mit den Worten, woher wissen Sie, wie es bei uns zu Hause zugeht?
Also, Punktlandung.
Ja.
Schön. Du hast erst ein Wort gesagt, du bist musikalisch, also sie sind musikalisch. Ja. Für mich vielleicht die direkteste Brücke zu H.C. Artmann, weil wenn man zu einem Schauspieler sagt, er singt, also im Sprechen, ist das meistens oder oft nicht gut gemeint. Ich bin aber draufgekommen, für mich jetzt auch im Vorbereiten, du musizierst für mich permanent, auch im Sprechen. Und es gibt wirklich Erwin Steinhauer Musikalität. Gar nicht ein Duktus, sondern ich denke, das klingt nach dir, weil du so mit Sprache musizierst. Das ist auch wurscht, wo ich dich gesehen habe und dergleichen. Wie bist du zu H.C. Artmann gekommen? Weil ich habe mir dann gedacht, für mich wäre das eine Schnittmenge, die Musikalität eines H.C. Artmann und eines Erwin Steinhauer. Übertreibe das? Wie bist du? Hast du Erwin für dich entdeckt? Was macht an Erwin so Spaß?
Die zentrale Figur in dieser Erklärung ist mein Vater. Mein Vater, der eben beim Professor Dobrowski Malerei studiert hat, aber diesen Beruf nur in seiner Freizeit ausübte, weil er sich dachte, er kann mit der Malerei die Familie nicht ernähren. Und hat aber war bei der MA 68, bei der Wiener Berufsfeuerwehr und hat ein Atelier gehabt und hat jeden zweiten Tag ein Leben lang gemalt. Meine ganze Wohnung ist voll von seinen Bildern und von seinen Mappen. Punkt. Und mein Vater hat mir im zarten Alter von 10 Jahren, wir reden von 1961, wo ich noch 4 Jahre Volksschule gerade lesen und schreiben gelernt hatte und auch konnte, hat er mir zum ersten Mal die Schwarze Tinte zum Lesen gegeben. Und hat mich an diese Art der Mundart herangeführt. Und das war für mich schon ein Erweckungsmoment. Also ich war 10, wo ich mit dem HC, mit seinen Arbeiten zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin. Das nächste Mal war dann schon in meiner Berufszeit, wo ich erstens Hörspiele vom HC gemacht habe, Übü Roa. Ich habe in Lesungen immer wieder mich bedient aus Im Schatten der Burenwurst. Das war aber eher noch die leichte, die Dialektfassung seiner Arbeiten. Und ich bin dann nach und nach draufgekommen, dass H.C. Apman ja wesentlich mehr ist als Dialekt. Im wahrsten Sinne des Wortes ist 0,5% seiner Arbeiten haben mit Wiener Dialekt zu tun, sondern es wird ja heute oft noch irrtümlich als Dialektdichter bezeichnet, für Menschen, die sein Werk eben nicht kennen. Das ist der Hintergrund. Wir haben uns zum ersten Mal kennengelernt im Juli 1995 bei der Premierenfeier von Jedermann, wo ich den Mammon gespielt habe und der Gerd Voss den Jedermann. Und wir saßen bei der Premierenfeier schon ein bisschen sehr lustig. Und plötzlich kam in diese Premierenlokalität, ich glaube, es war sogar das Schloss, kam plötzlich der HC mit der Rosa auf mich zu. Ich habe gesagt, Servus, weißt du, das ist dein Vater gekommen. Und ich war natürlich voller Ehrfurcht. Und dann hat er mir das erklärt. Der HC war ein bisschen älter als er. Aber der kannte meinen Vater, weil irgendeine oberösterreichische Veranstalterin eine Vernissage von meinem Vater unbedingt mit einem Literaten begleiten wollte. Und da hat die ganz einfach den HC gefragt, ob er bereit wäre, mit dem Herrn Wolfgang Steinhauer eine Ausstellung zu eröffnen. Und der HC hat das gemacht, ist mit der Bahn dort hingefahren, das war in Oberösterreich, wo mein Vater die Vernissage hatte, und von dem Moment an haben sich sofort gemacht. Und das war eigentlich der Beginn der Beziehung, ist eigentlich über meinen Vater gelaufen. Ja, und dann habe ich mich intensiver damit beschäftigt, mit seinem literarischen Werk, und ich sage dir, ich meine, der war ja so fleißig, der hat so viel gemacht, dass auch wenn man sich sehr beschäftigt, man entdeckt immer noch neue Seiten. Ich habe gestern erst in einem Bildband entdeckt, warum ich so leichtes Spiel beim HC hatte. Und wir haben uns, ich habe den sehr gern gehabt und der dürfte mich auch gemocht haben. Bin ich draufgekommen, der hat einen jungen Bruder gehabt, der früh verstorben ist, der Erwin Kassen hat. Und ich habe ein Foto gesehen. Da sitzt hinten der HC auf dem Schlitten, da siehst schon seine Gesichtszüge, und da vor ihm sitzt der kleine Bummeliger mit einem runden Gesicht, damit er, aha, das ist der Grund. Nein, und er hat mich gekannt und dürfte meine Sachen schon irgendwie verfolgt haben, was ich so mache. Und dann kam plötzlich in der Peimann-Zeit der Hermann Beil auf mich zu und hat gesagt, es gibt in Frankfurt bei der Buchwoche wird der HC als großer österreichischer Dichter geehrt werden. Und ob ich bereit wäre, Atman Texte zu machen. Ich habe gesagt, jederzeit, was will ich hören? Und dann hat sich der HC von mir einen Text gewünscht, den ich zwar kannte, aber ich hätte nicht daran gedacht, dass ich den live für ihn in Frankfurt bringen sollte, und zwar Flieger grüßt mir die Sonne. Und dann saßen da unten der Walter Schmelinger, der Otto Schenk, der HC. Und ich habe für ihn quasi gelesen, Flieger grüßt mir die Sonne. Und da war ich natürlich, von da an war ich überhaupt total hörig.
Ja, du hast ja das Programm bei uns auch gespielt. Seitdem traue ich mir jetzt nicht zu sagen, dass ich dir hörig bin. Aber das hat mich sehr, sehr begeistert. Wenn du sagst, HC Atman, jede Zeit, wie ich die angerufen habe, ob wir reden, habe ich gesagt, vielleicht liest du uns was vor, jetzt liegt kein Buch da, aber...
Ich hab Schlussworte.
Du hast Schlussworte von ihm. Ja, aber so mittendrin jetzt schnell, weil wir wissen, dass er nicht nur Dialektdichter ist, aber vielleicht um das einfach erledigt zu haben, hast auswendig ein Dialektgedicht, das du uns schnell erzählen kannst.
Warum glaubst du, mache ich permanent Lesungen?
Ja, darum, ich kann das auch aus sich nehmen.
Lass es drinnen. Ich habe mir was hergerichtet, weil wenn man so aus nichts was machen muss, ist das immer ein bisschen problematisch. Ich habe heuer zum ersten Mal für die Stadt Wien, die haben einen Nachlass oder sowas von ihm entdeckt und haben ein Gebet gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das damals in Mölkschau bei dir gemacht habe. Das haben sie handschriftlich gefunden und das ist noch nirgendwo verlegt. Und die haben mir das gegeben und ich habe das zum ersten Mal bei einem Streamingdienst oder was die Möglichkeit, wie man jetzt hat, Kunst macht, ist Streaming. Und da möchte ich dann nur kurz diese vier Zeilen vorlesen. Vater, mir danken da. Bleib weiter so lieb zu uns. Himmel, Vater, holt über Erna deine Hand, über den Arischen auf der Welt und hilf denen, die was nichts dafür kennen, dass wir so sind. Das passt so gut in die heutige Zeit.
Mit dem müssen wir nachher nochmal aufhören. weil das muss man zweimal hören. Also, als Ministranten haben wir ja manche Gebete dreimal gesprochen.
Ja.
Also das brauchen wir nochmal. Also Flieger, grüß mir die Sonne ist alleine ein Titel, der ja Fantasiewelten aufmacht im Kopf. Euer Programm, das ihr bei uns gespielt hättet, hätte geheißen, ich bin Abenteurer und nicht Dichter. Hast du ihn auch als Abenteurer erlebt? Also dieser, wenn man über H.C. Atman liest, ja, Wiener Gruppe, man sagt Avantgardist, was für mich fast wirklich in dieser Urbedeutung, dass er ein Vorkämpfer ist für neue geistige Ausblicke, Einschläge, alles Mögliche. Ich kenne ihn nicht sonderlich gut, aber so wie ich ihn kennengelernt habe, hat es mich immer gewandelt, weil es immer neu war für mich. Erlebtest du ihn wirklich als Abenteurer?
Nein, weil die Zeit, muss trinken, ich habe ihn eigentlich erst 5 Jahre vor seinem Tod kennengelernt, 95. Da hat sie erst 2000 gestorben. Also ich habe die wilden Zeiten nur mal aus den Büchern miterlebt mit ihm. Also ich habe mir dann, es gibt ja einige Biografien, wo man sich einarbeiten kann, die Figur H.C. Atman, und am meisten hat mich ein Buch von Kurt Hofmann, das im Amalthea Verlag erschienen ist, noch näher an die Figur Atman herangebracht, und dieses Buch heißt nach einem Originalsatz von ihm, ich bin Abenteurer und nicht Dichter. Und das war der Grund, warum man dann gesagt hat, wie mit dem Peter Rosmanet, mit meinem Freund Taras, das ist eigentlich der ideale Titel. Und wir haben davor, bevor wir dieses Programm ins Leben gerufen haben, haben wir ein Hörbuch gemacht. Und das hat allerdings den wunderbaren Atmanschen Satz umzutauschen, Vers für Kuss. Und das ist das eines der, weil du gesagt hast, auswendig eines der schönsten Liebesgedichte, die ich jemals gelesen habe. Und aus diesem Liebesgedicht stammt der Titel dieses Hörbuchs. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt zusammenkriege. Als des Morgens Wangenröte Ilsebell aus Träumen schob, war das Alpha ihrer Worte Meister Atman, Frauenlob. Braun die Locken, Kohleaugen, roter Lippen, Nelkenschwung und der Nacken einer Schwänin. Veneres Verkündigung. So geht das weiter.
Die Leute sehen ja jetzt nicht, dass mir die Kanzel haut. Ja, das ist, ich habe dir vorher gesagt, ich mache diese Podcast-Folgen so gern, weil ich einfach selber so berührt werde dabei. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr schön für mich. Und hoffentlich erzählt sich das auch. Ich habe ein anderes Zitat von Atman auch zu sich selber gelesen, wo ich nicht weiß, ob es stimmt, aber er hat sich selber als barocken Menschen bezeichnet.
Was seine Lebensfreude und seine Genussfreudigkeit betrifft, würde ich das sofort unterschreiben.
Genau. Ich bin so ein Mensch. Das wollte ich sagen. Weil jetzt würde ich weiß jetzt nicht, ob der Atman viel mehr schnörkelt gemacht hat oder was du verschnörkelt hast. Aber was die Lebensfreude betrifft, ich übersetze Barock ja immer, man will sich den Himmel auf die Erde holen. Also auch wenn man in der Möcker Stiftskirche ist, denke ich mir immer, es ist der Himmel auf Erden, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie geglaubt haben, dass es weitergeht. Darum muss man sich da selber schön sagen. Das zu Weihnachten. Warum kommt er auf die Welt? Weil es da vielleicht schöner ist.
Ja.
Wir werden mit dem Gebet trotzdem noch abschließen.
Das geht ja viel länger, das Gebet. Das sind die ersten vier Zeilen dieses Gebets.
Und werde das verlegen? Wirst du es?
Ich bin kein Verleger, aber es wird sicherlich in den zukünftigen Atmung-Publikationen sicherlich einen Stellenwert. Vor allem, es gibt es ja sogar in der Handschrift von ihm. Sehr wunderbar. In der typischen Atmung-Handschrift. Und es kommt, ich weiß nicht genau, es dürfte sehr spät geschrieben haben. Und da kommt sogar der Satz vor denen, die was für uns drei Finger aufrecken. Ich habe das natürlich politisch verstanden. Ich kann es nicht genau datieren, ob er diese Geschichte, drei Bier, damit gemeint hat oder unpolitisch. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, weil ich habe mich vorher schon verrechnet, wie ich gefragt habe, ob es dir noch als großen Abenteurer kennengelernt hast.
Der war ja wirklich war.
Der wirklich war. Ja, also ständig unterwegs sein.
Ja.
Permanent Suchender.
Absolut.
Das sich in der Sprache
manifestiert
hat. Also man kann ja wirklich und selber immer nur sagen, lese mal ein.
Vor allem die Nachrichten aus Nord und Süd, kennst du diesen Text?
Nein, kenne ich nicht.
Man kommt immer auf was Neues drauf. Ich sage dir 100%, das ist aus diesem Riesentext Nachrichten aus Nord und Süd gingen sie mindestens zwei Theaterstücke aus. Dass da kein Dichter, kein Nachdichter auf die Idee gekommen ist, dass er daraus etwas macht, verstehe ich nicht, weil das ein Wahnsinnstext ist.
Es wird meine Stefanitag-Literatur sein.
Gut, bitte liest du das durch.
Ja, der Stefanitag ist ein Lesetag. HC Atmung Nachrichten.
Aus Nord und Süd.
Aus Nord und Süd. Über den Himmel haben wir schon geredet, auf Erden. Du hast gesagt, du bist ein barocker Mensch, so wie er. Wie wichtig ist dir, also jetzt hast du gesagt, vorher Literatur oder Theater, du wirst Sachen machen, die brennen. Ja? Im Barocken trotzdem, weil dort, wo immer, und auch wenn du jetzt das Liebesgedicht von Atmung zitierst, spürt man so diese Sinnlichkeit. Also eben diese, wie wichtig ist für die Sinnlichkeit in der Kunst und nicht nur das Brenner. Also widerspricht sich das gerade überhaupt eh nicht?
Nein, überhaupt nicht. Die Sinnlichkeit ist ja etwas, was nicht von oben kommt, sondern von unten. Und das ist die Stärke der Musik, ist die Sinnlichkeit. Die spürst du in dem unteren Bereich deiner Körperlichkeit. Alles, was über den oberen Bereich geht, über den Kopf, Sprache zum Beispiel, ist ja schon gefiltert durch den Intellekt. Aber die Musik trifft ja deswegen so direkt und so unausweichlich, weil es von unten kommt. Weil hier entsteht die ganze Emotion, die dich dann erfüllt. Alles, was wie Theater oder Kabarett, geht ja durch deinen Kopf durch. Aber ist dadurch natürlich auch beschränkt. Und Sinnlichkeit kommt bei mir immer von unten. Ich kann es da nicht anders formulieren.
Braucht man ja nicht anders formulieren. Sinnlichkeit kommt immer von unten, ist eigentlich fast ein schöner Schluss. Weil es vielleicht die Basis ist, das unten und nicht das oben. Liest uns als Schlusswort für
noch einmal die vier Zeilen, oder willst du das ganze Gedicht?
Ja. Nein, das ganze Gedicht, das ganze Gebet,
ja.
Das war schön.
Vater, wir danken dir. Bleib weiter so lieb zu uns. Himmel, Vater, halt über einer deine Hand, über die Narischen auf der Welt. Und hilf denen, die was nichts dafür kennen, dass wir so sind. Denen, die was für uns die Kohlen aus dem Feuer holen. Denen, die was für uns die Hand ins Feuer legen, denen, die was für uns durchs Feuer gingen, denen, die was für uns die schwarze Arbeit tun,
denen, die was für uns ein Kopf hinhalten, denen, die was für uns ein Dreck putzen, denen, die was für uns tanzen und springen, denen, die was für uns Angst und Respekt haben, denen, die was für uns in Hut ziehen, denen, die was für uns schuldig wären, denen, die was für uns drei Finger aufrecken, denen, die was für uns hungern und frieren, denen, die was für uns leben und sterben, denen, die was für uns der Himmel auf Erden sind, denen, die was für uns dran glauben müssen. Lieber Himmelvater, du weißt, wie wir auf alle den Noren angewiesen sind. Der Bornde. Und lass um Gottes Willen nicht aussterben. Amen.
Danke, Erwin. Nachträglich nur alles Gute zum Geburtstag. Auf dass wir noch viele feiern. Und nicht nur die Geburtstage, sondern dass du noch oft bei uns bist. Und wir dich mit deiner Kunst erleben dürfen.
Ich freue mich aufs nächste Mal.
Auf bald.
Danke fürs Gespräch.
Bitte Gott.